Morgen von meiner Seite auch. Ich bete nur zu Beginn. Jesus, möchte dir Danke sagen, dass du hier bist. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du uns zum Sagen hast. Ich bitte dich darum, dass du mich bevollmächtigst, auch dein Wort zu verkündigen und dass wir echt so deine Wahrheiten erkennen und dass wir nicht nur das wissen, sondern dass das uns verändert und dass wir dir näher kommen, Herr. Wir wollen die besser kennenlernen. Amen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Auftrag und Verantwortung und heute habe ich so einen kleinen oder einen großen Einschub, nämlich Unrecht. Das ist jetzt nicht ein Teil von dieser Predigtreihe, aber es ist auch ein Teil von den Königen, was dazukommt und ich dachte, das möchte ich gern mit euch auch gerne teilen. Und manche Geschichten in der Bibel, wie auch diese hier, sind voller Gewalt. Und nicht um Gewalt zu verherrlichen, sondern weil Menschen einander Gewalt antun. Menschen nehmen sich, was sie haben wollen, und ihr Haben wollen kennt keine Grenzen. Wenn Grenzen da sind, werden sie verschoben. Und das Schlimme daran ist, dass wenn Gebote da sind und sie selber nicht achten, drehen sie und machen einen Strick aus den anderen draus. Und ich habe erst kürzlich mit einem Mann geredet und seine große Frage war eigentlich, warum lässt Gott dieses Leid, dieses Leiden, diese Ungerechtigkeit zu? Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, dann liest man von Ausbeutung, von Mord. Die Bibel ist voller Geschichten von Ungerechtigkeiten, wo Leuten Schlimmes widerfahren ist. Wenn man die Welt anschaut, ist es unbeschreiblich, was Menschen, andere Menschen, Böses antun. Deswegen kommen eben einige zum Schluss, weil es so viel Leid gibt, kann es keinen Gott geben. Doch ich denke, das ist die falsche Schlussfolgerung und ist eine Schlussfolgerung aus purer Verzweiflung. Du kannst nur Hoffnung haben, dass es einen Gott gibt, der dem ganzen Sache irgendwie wieder Sinn gibt, dass wir Hoffnung haben, ein Gott, der nicht nur liebt, sondern auch ein Gott, der auch für Gerechtigkeit sorgt. Gott wird beschrieben in der Bibel als Gott der Liebe und das ist auch sehr gut. Doch nicht alles, was in der Welt passiert, ist Gottes Wille. Leiden kam eben dadurch in die Welt, dass der Mensch Böses tut. Und du sagst vielleicht, ey, Gott, kannst du nicht all das Leid und Ungerechtigkeit, das in der Welt passiert, beseitigen? Das Problem ist, du verursachst auch selber Leiden. Und das Großteil des Leidens in dieser Welt geschieht von Menschen. Und wenn Gott Ursachen von Leid beseitigt, dann müsste er alle Menschen beseitigen. Und dann wäre die Welt ohne Leid. Aber dann wäre es auch eine Welt ohne dich und mich. Und Gott hat eine Welt erschaffen, wo Menschen frei sind, wo sie sich entscheiden können, das Gute zu tun oder das Böse. Und Gott will keine Roboter, er will Menschen, die ihm freiwillig nachfolgen, die sich für das Gute entschieden haben. Und mit diesem Hintergedanken möchte ich mit euch heute eben den Nabots Weinberg anschauen. Denn da ist der König Ahab, seine Frau Isabel, wo wir die letzten Wochen viel gehört haben, und die haben das Leben vom Nabot zerstört. Und an ihnen ist eine riesen Ungerechtigkeit begangen worden. Und ich möchte beginnen zu lesen 1. Könige 21, 1 bis 4. Einige Zeit später geschah Folgendes. Ganz nah bei dem Palast König Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg, der einem Mann namens Nabot gehörte. Da sagte Ahab zu Nabot, dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Doch Nabot antwortete, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe. voller Zorn und Ärger darüber, dass Naboth aus Jezreel gesagt hatte, ich will das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ahab in seinen Palast, er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. Naboth, das war kein dummer Mann, weil er kein Geschäft mit dem König machen wollte. Er wollte den König auch nicht beleidigen, so dass er wie ein kleines Kind eben in seinen Palast geht und traurig ist und so, sondern das jüdische Gesetz von damals besagte, es war verboten, das Land von seinen Vorfahren zu verkaufen. Und Naboth erinnert den König Ahab daran, dass es eben falsch war. Und er sagt, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich vor meinen Vorfahren übernommen habe. Naboth hat eben Verantwortung vor Gott und seiner Familie wahrgenommen und dafür gesorgt in seinem Leben, dass er richtig vor Gott handelt. Und Naboth hat gewusst, was recht vor dem Herrn ist und hat es dann auch getan. Das Wichtigste für Naboth war eben, er wollte Gott gefallen. Er wollte nicht nur dem König gefallen, ihm war wichtiger, er wollte Gott gefallen und er lebte ein Leben, das Gott gefällt, auch wenn es wirklich eine schwierige Zeit war. Also wir haben die letzten Wochen gehört, was das für eine krasse Zeit war, aber Naboth war ein Mann, er war ein Mann Gottes und er sagt, ich will das tun, was Gott von mir will. In irgendeiner Form musste Naboth Entscheidungen in seinem Leben getroffen haben, wo er gesagt hat, egal was kommt, ich folge meinem Gott nach. Ich gehorche meinem Gott. Bei Ahab scheint es anders zu sein. Gott hat schon alles daran gesetzt, dass Ahab umkehrt. Letztes Mal habe ich davon gesprochen, wie Elia und mit dem ganzen Volk und die Baalspriester auf dem Berg Karmel waren und wo dann Feuer vom Himmel fiel und das ganze Opfer verbrannt hat, also wirklich Übernatürliches und die Baalspriester besiegt worden und es hat zum Regnen angefangen und Gott hat sich ganz viel Sachen einfallen lassen, damit er die Nummer 1 im Leben von Ahab ist. Aber Ahab dagegen scheint es alles nicht zu interessieren, wie Gott in seinem Leben wirkt. Irgendwie sitzt er wahrscheinlich gelangweilt in seinem Palast und macht sich Gedanken über Gemüse. Eigentlich ist er König und er muss das Land regieren, aber sein größtes Problem scheinen Gurken zu sein. Doch das größte Problem von Ahab war, das glaube ich, ihm war egal, was Gott über die Sache denkt. Ahab hing seinen Gedanken nach. Es waren böse Gedanken, die er hatte. Und Jesus selber sagt, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen der Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Hier sehen wir, der Mensch ist verantwortlich für seine Gedanken und für seine Taten. Und es passt überhaupt auch gar nicht in unser Menschenbild hinein, so vom Humanismus geprägt, der Mensch ist ja an sich gut, aber das Herz im Hebräischen meint, oder das ist, was den Menschen ausmacht. Und aus dem Menschen, aus dem Herzen kommt eben all das Böse auch. Und der Mensch ist eben nicht gut. Und dieser Ahab, der hängt eben seinen Gedanken nach und es waren nicht Gottes Gedanken. Und der König Ahab, der kennte das Gesetz Israels und er hätte eigentlich das checken können. Er sagt, okay, stimmen meine Gedanken mit dem Gedanken Gottes überein? Die Bibel ist auch so eine Richtschnur, wo wir uns daran messen können, sind wir noch in Gottes Fahrwasser oder nicht? Und Ahab hätte so sich darüber überlegen können, ja, stimmt, diese Gedanken sind gut, die ich hier hege über die Gurken oder nicht? Aber ihm war es egal, was Gott will. Und ich glaube, das ist eben, wie gesagt, das Hauptproblem von Sünde. Uns ist egal, was Gott über die Sache denkt. Und wir versuchen dann auch noch, unsere Gedanken und Taten zu rechtfertigen. Und König Ahab ist da nicht irgendwie unschuldig reingeraten. Und er wusste, dass er falsches tat. Aber er wollte unbedingt diesen Weinberg haben, damit er dort einen Gemüsegarten draus machen kann. Und er hatte so einen ganz modernen Plan, so einen Plan von modernen Handeln. Den hat es damals in der Zeit noch nicht gegeben. So, also man konnte nicht einfach eben dieses Grundstück von jemand anderem kaufen, weil es ist alles geerbt worden und sowas. Das ging nicht. Aber Ahab dachte, hey, so wahrscheinlich, hey, Handeln, das ist jetzt ganz was Modernes, so Erbrecht, das ist ein alter Hut. Naboth, du hast doch keine Ahnung, lass uns einen Deal machen. Komm, moderner Handel ist angesagt. Und vielleicht denkst du auch, vielleicht noch nicht, aber vielleicht denkst du auch, wenn du die Bibel liest, boah, das ist so ein altes, verstaubtes Buch. Heute gilt ein anderes Gesetz. Was da hier drin steht, das ist alt, das interessiert mich gar nicht. Ich muss mich selber um mich kümmern. Wenn ich mich nicht selber um mich kümmere, kümmert sich ja keiner darum. Also, ich achte gar nicht darauf. Und Ahab, er will handeln mit diesem Naboth und scheitert kläglich. So ein kleiner Weinbauer hat diesen großen König bloßgestellt, nur indem er richtig handelt. Und die Reaktion von Ahab zeigt, was er für ein Mann ist. Ahab hat sich benommen wie ein kleines Kind. In Vers 4. Er schmollt, er ist zornig, er ärgert sich, legt sich ins Bett und starrt die Wand an und aß nichts mehr. Nach dem Motto, die ganze Welt ist gegen mich. Weil er das nicht bekommen hat, was er haben wollte. Ich kenne das von meinen Kindern. So, wenn sie was nicht nach Plan läuft, dann werden die Hände in die Hüften getan und wird richtig gestampft. Und dann wird es ins Zimmer gegangen und sagt, lass mich in Ruhe und so, also so dem Ärger Ausdruck verleihen. Und es erinnert mich sehr an Ahab. Und meine Kinder wissen genau, es gibt Grenzen. Sie können nicht alles machen. Manchmal muss ich Grenzen setzen, auch wenn ich meine Kinder lieben. Und sie reiben sich an mir und manchmal düsen sie dann ganz, ganz erbost ab. Ahab hat schon ein bisschen Gespür auch gehabt, was geht und nicht. Und er hat gewusst, boah, Naboth hat ihm so eine Grenze gezeigt und da kommt er nicht weiter. Wie gehst du in deinem Leben um, wenn nicht alles nach Plan läuft? Wie gehst du damit um, wenn du unbedingt was haben willst, was dir nicht gehört? Und es unbedingt haben wollen, nennt die Bibel Begehren. Und das ist auch ein Verstoß gegen die 10 Gebote. Da heißt, begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Also dieses Begehren, dieses unbedingt haben wollen, ist richtig, richtig böse. Und es fängt eben mit solchen Gedanken an, dass man denkt, oh, das wäre schön, wenn ich das hätte. Und ich brauche das unbedingt. Und es geht so weiter und es ist vielleicht gar nicht im Sinn von Gott, dass du das bekommst. Was macht es mit dir, wenn du unbedingt was haben willst und du kriegst es nicht? Frisst es dich innerlich auf? Beschäftigt dich das nur noch? Vielleicht befindest du dich schon auf illegalen Wege? Diese ganzen Gedanken und seine Pläne, die nicht funktioniert haben, haben Ahab sozusagen in sein Kinderzimmer getrieben, wo er schmollte. Doch leider ist es hier nicht das Ende des Kapitels, wo man sagt, okay, Ahab schmollt halt und alles ist gut. Sondern es wird schlimmer. Und dafür sorgt es seine Frau Isabel. Was ist nur mit dir? Fragte seine Frau Isabel, als sie zu ihm hereinkam. Was hat dich so aufgebracht, dass du nicht einmal mehr essen willst? Ich habe zu dem Jesreeliter Naboth gesagt, verkaufe mir deinen Weinberg oder lass mich ihn gegen einen anderen eintauschen. Und er antwortete, ich werde dir meinen Weinberg nicht geben, erzählte Ahab hier. Du bist doch der König von Israel, fragte seine Frau Isabel, da zu ihm: Steh auf und iss und ärgere dich nicht. Ich werde dir Nabots Weinberg verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinen Siegel und schickte sie an die Ältesten und die anderen führenden Männer der Stadt, in der Nabot lebte. In ihren Briefen ordnete sie an: Ruft ein Fasten aus und gebt Nabot dabei einen Ehrenplatz im Volk. Setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollen ihn beschuldigen. Du hast Gott und den König verflucht. Dann schleppt ihn heraus und steinigt ihn zu Tode. Die Ältesten und die anderen führenden Männer, die in der Stadt wohnten, befolgten Isabels Anweisungen und verfuhren, wie sie ihnen in den Briefen geschrieben hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und wiesen Nabot einen Ehrenplatz vor dem Volk zu. Dann kamen zwei Schurken, sie saßen ihm gegenüber und klagten ihn vor den Ohren der Anwesenden an. Nabot hat Gott und den König verflucht. Er wurde aus der Stadt hinausgeführt, gesteinigt und starb. Danach berichteten sie Isabel: Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Als Isabel hörte, dass Nabot zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Ahab: Geh und nimm den Weinberg in den Besitz, denn der Jezreeliter Nabot dir nicht verkaufen wollte, denn Nabot ist tot. Und als Ahab hörte, dass Nabot tot war, ging er sofort hinunter, um Nabots Weinberg in Besitz zu nehmen. Isabel, die Frau vom König Ahab, ist irgendwie ein ganz anderes Kaliber als Ahab selber. Sie kommt ursprünglich vom Ausland, aus Tyros, und sie hatte kein Interesse an diesem Bundesgott, an den lebendigen Gott. Sie war, wie man sieht, eine starke Frau, und sie hatte einen eigenen Willen und sie schmiedete ihre eigenen Pläne. Und es heißt auch, sie verführte Ahab zum Götzendienst und ließ viele Propheten Gottes verfolgen und umbringen, was wir auch die letzten Wochen gehört haben. Diese Frau, sie will Macht ausüben und geht über Leichen. Isabel kümmert sich persönlich um die Angelegenheit. Sie wollte nicht akzeptieren, dass auch Könige sich Gott unterordnen müssen und somit auch seinen Anweisungen. Und obwohl Isabel eine Ausländerin war, wusste sie genau Bescheid über die Kultur und Ordnungen in Israel. Doch sie hat es schamlos für sich und für ihren Nutzen ausgenutzt und wollte nur ihren eigenen Vorteil haben. Und sie hat nämlich gewusst, wenn ein Verbrecher hingerichtet wird, geht der Grund automatisch an die Regierung, ans Königshaus. Und deswegen hat sie so einen teuflischen Plan ausgeheckt, um an das Grundstück zu kommen. Sie wusste, mit Kaufen wird sie bei Nabot keine Chance haben. Das war ein geradliniger Mann, der war nicht zu bestechen. Deswegen versuchte sie sich selbst, ihrem vermeintlichen Recht nachzuhelfen, und es bedeutet, sie muss über Leichen gehen. Und was macht Ahab? Er ließ seine Frau gewähren und er unterstützte sie auch noch, indem er passiv auf seinem Bett lag. Den Siegelring, den hat sich die Isabel nicht so heimlich genommen, damit sie die Briefe schreiben können. Der hat genau gewusst, was Isabel tut und was sie macht. Ahab hat die Drecksarbeit die anderen machen lassen. Das ganze System im Königshof war korrupt. Isabel, die Diener, die Ältesten, die Obersten, alle waren daran beteiligt, Nabot umzubringen. Sie lügen, stellen Fallen, verleumden, morden, stehlen. Und am Ende war Ahab ganz schnell dabei, den Weinberg in Besitz zu nehmen. Ein Unrecht sondersgleichen. Doch Ahab hat nicht die Rechnung ohne Gott gemacht. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe: Steh auf und geh zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. richte ihm folgende Botschaft aus. So spricht der Herr, du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage zu ihm, so spricht der Herr, die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgeleckt haben. So hat mein Feind mich also gefunden, rief Ahab Elia zu. Ja, antwortete Elia, ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was Unrecht ist in den Augen des Herrn. Ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus. Keiner deiner männlichen Verwandten in Israel werde ich am Leben lassen, ganz gleich, ob sie als Sklaven dienen oder ihr eigener Herr sind. Deine Familie rotte ich aus, wie ich es mit den Familien von Jerobeam, dem Sohn Nebats, und von Bascha, dem Sohn Ajas, getan habe. Denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Und über Isabel hat der Herr gesagt, die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Wer aus Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird den Hunden zum Opfer fallen. Und die auf offenem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen. Es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da kam Elia aus Tischbe, eine weitere Botschaft des Herrn. Du hast gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat. Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Gott kann Ungerechtigkeit nicht ausstehen. Er findet es ganz schrecklich. Und irgendwann ist auch mit Ungerechtigkeit ein Maß erfüllt. Und hier schreitet Gott ein. Es ist ein Maß erfüllt worden. Ahab, so kannst du nicht mehr weitermachen. Und Elia kommt und spricht ein Todesurteil über Ahab und Isabel aus und sagt auf gut Deutsch, ihr müsst sterben, weil ihr mir nicht nachfolgt, weil ihr so böse seid. Und die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen Sünder sind. In Römer 3, 23 heißt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Das Alte Testament, auch wenn es manchmal echt so merkwürdige Geschichten wie hier sind, zeigt, wie sehr Gott Ungerechtigkeit hasst, Habgier hasst und dass die ganze Sünde zum Tode führt. Und es ist eigentlich nur gerecht, was mit Ahab passiert, dass er sterben muss. Und es ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit sagt, wir müssen für Sünde sterben. Und es bedeutet auch, dass jeder Mensch, der sündigt, eigentlich sterben muss, tot sein muss. Und wir sprechen hier jetzt im Neuen Testament, ewig getrennt sein von Gott, das ist gerecht. Wer Sünde tut, und es ist jeder Mensch, der ist getrennt vor Gott und es ist gerecht. Aber hier haben wir ein kleines Dilemma, weil Gott ist auch Liebe und er hat keine Freude daran. In Hesekiel 18,23 steht zum Beispiel, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seines Vergehens sterben muss, sagt Gott der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Ich möchte euch jetzt einen Videoclip zeigen, den wir auch im Alpha-Kurs angeschaut haben, so ein, zwei Minuten, der das Ganze ein bisschen verdeutlicht, dieses Dilemma von Gott ist gerecht und Gott ist Liebe.
Sie auf unterschiedliche Wege führten. Der eine wurde Anwalt, der besten Freunden als Richter gegenüber. Das ist das dann für einen wieder macht. Er liebte seinen Freund. Aber er musste recht sprechen. Er verhängte die angemessene Strafe, die so groß war, dass sein Freund die Summe nie bezahlen könnte. Dann legte der Richter seine Robe ab, stieg vom Richterstuhl und stellte seinem Freund einen Scheck über die ganze Summe aus. Er selbst bezahlte die Schuld.
So ist Gott zu uns. Ahab tat, was Unrecht ist in den Augen des Herrn. Also er war von Gott getrennt und hat den Tod verdient. Aber Ahab hat Buße getan. Er zerriss seine Kleider, legte sich in den Sack, hat gefastet. Das war im Alten Testament ein Zeichen von großer Trauer und Buße. Und Gott hat gesehen, Ahab hat Reue gezeigt und er wird das Unrecht nicht geschehen lassen. Und das feiern wir heute auch im Abendmahl. Wir leben jetzt in der Zeit, wo Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir haben eigentlich die Todesstrafe verdient, aber Jesus ist auch gerecht und gesagt, hey, das ist Unrecht, was ihr tut in eurem Leben. Aber Jesus hat gesagt, ich bezahle, ich sterbe für jeden Einzelnen am Kreuz. Und dann ist es wieder die freie Entscheidung von jedem Einzelnen, will ich dieses Geschenk annehmen oder nicht. Und im Abendmahl feiern wir einfach, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns am Kreuz gestorben hat, ist und wir das Geschenk annehmen dürfen, damit wir Beziehung zu Gott haben dürfen und damit wir leben können mit Gott. Ellie wird jetzt mit uns ein Lied spielen und dann werde ich noch ins Abendmahl überleiten. Jetzt? Ah ja. Ich freue mich, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen, das auch nochmal zu veranschaulichen, dass Gott ein gerechter Gott ist, dass er Unrecht hasst, aber dass Gott auch ein Gott der Liebe ist und dass er es liebt, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass er es ganz schrecklich findet, wenn einer verloren geht und deswegen Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Im Abendmahl können wir uns einfach daran erinnern, uns freuen, was Jesus für uns getan hat.